Digitale Fouls im Netz. Sie werden bewundert und gefeiert, aber auch mit Hassbotschaften überhäuft und mit dem Tode bedroht. Spitzensportlerinnen und Spitzensportler sind in den sogenannten sozialen Netzwerken in hohem Maße digitaler Gewalt ausgesetzt. Eine Spurensuche in der Welt des Leistungssports. Eine Audio-Story aus der Redaktion des Weißen Rings. Kapitel 1. Der Hass. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat in seiner Zeit als Coach des Fußballvereins Bayern München 450 Morddrohungen erhalten, nachdem die Bayern im April 2022 gegen Villarreal aus der Champions League ausgeschieden waren. Sogar seine Mutter wurde bedroht, sagte Nagelsmann bei einem Pressegespräch am 15. April 2022. Fußballerin Svenja Hut freute sich nach der Weltmeisterschaft in Australien im November 2023 über Nachwuchs. Der offizielle Kanal der DFB-Frauen veröffentlichte auf X, ehemals Twitter, ein Bild der Spielerin mit ihrer Ehefrau und einem Kinderwagen. Unter dem Beitrag vom 27. November 2023 sammelten sich Hasskommentare. Eishockey-Nationalspieler Moritz Müller wurde bei einem Spiel seines Clubs Kölner Haie gegen Ingolstadt wegen eines Fouls vom Platz gestellt. Auf Instagram schrieb ein Unbekannter am 7. Januar 2024 unter ein Bild Müllers mit seinen drei Kindern, dass er für diese Leistung die Kinder des Sportlers töten würde. Leichtathlet Owen Ansah ist der erste Deutsche, der die 100 Meter in unter 10 Sekunden lief. Nach seinem Rekordlauf bei den deutschen Meisterschaften in Braunschweig am 29. Juni 2024 hagelte es rassistische Kommentare in den sozialen Medien. Fußballerin Sharon Beck vom SV Werder Bremen erhielt im August 2024 bei X, ehemals Twitter, eine antisemitische Hassnachricht, in der israelischen Nationalstürmerin und ihrer Familie der Tod gewünscht wird. Es sind 5 Beispiele aus 3 Sportarten, die zeigen, es sind keine Einzelfälle. Ob Sieg oder Niederlage, freudiges Ereignis oder Rekord. Hassbotschaften sind für Spitzensportlerinnen und Spitzensportler trauriger Alltag. Die Kommentare sind antisemitisch, rassistisch, homophob, bösartig und bedrohlich. Ulf Baranowski, Geschäftsführer der Fußballer-Spielergewerkschaft VDV, sagt: Cybermobbing ist bereits seit vielen Jahren ein sehr ernstzunehmendes Problem. Michael Schirp, Sprecher des Deutschen Olympischen Sportbundes, kurz DOSB, resümiert: Wir haben auf Hass und Hetze lange jeweils im Einzelfall reagiert. Wir sind aber inzwischen an einen Punkt gekommen, wo das, ebenso wie bloße Bekenntnisse oder Solidaritätsbekundungen mit Betroffenen, nicht mehr ausreicht. Wir halten jetzt auch juristisch und politisch dagegen. Kapitel 2. Ein Wendepunkt. Die Weltmeisterschaft der deutschen U17-Fußballer im Winter 2023 in Indonesien markiert einen Wendepunkt im Umgang der großen Sportverbände und Vereine mit dem Thema Hass und Hetze. Der Deutsche Fußballbund hatte zum Einzug der Nachwuchskicker ins Viertelfinale ein Bild der 4 deutschen Nationalspieler Paris Brunner, Charles Herrmann, Almoghera Kabar und Faisal Haschawi auf seinem Facebook-Account gepostet. Unter dem Bild liefen dermaßen viele rassistische Kommentare ein, dass der DFB sich gezwungen sah, die Kommentarfunktion abzuschalten. Kurz zuvor waren bei der U21-EM in Georgien und Rumänien bereits die deutschen Nationalspieler Youssoufa Moukoko und Jessica Gankam rassistisch beleidigt worden. Sie hatten jeweils einen Elfmeter im Spiel gegen Israel verschossen. Der damals 18-jährige Moukoko sagte: »Wenn wir gewinnen, sind wir alle Deutsche. Wenn wir verlieren, kommen diese Affenkommentare.« Die Vorfälle wirkten wie ein Weckruf für die Verbände. Mit Blick auf sportliche Großereignisse wie die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland und die Olympischen Spiele in Paris intensivierten Sportverbände wie der DFB, der DOSB oder die Deutsche Fußballliga gemeinsam ihren Kampf gegen Hassrede. Denn solche Großereignisse bieten nicht nur den Aktiven eine große Bühne, sondern auch den Verfassern von Hassbotschaften im Netz. Als die großen Sportverbände im Mai 2024 eine neue Allianz aus Verbänden und Strafermittlern vorstellten, teilte DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann mit: Wer meint, im Stadion oder beim Sport überhaupt sei es okay, da dürfe man auch mal rassistische, homophobe, antisemitische oder muslimfeindliche Sprüche raushauen, der irrt sich gewaltig. Fair Play endet nicht an der Seitenlinie. Böse Fouls in den sozialen Medien gegen Spitzensportlerinnen und Spitzensportler sollen seitdem verstärkt auf den Schreibtischen der Staatsanwaltschaften landen. Seit Mai 2024 kooperieren die Sportverbände offiziell mit der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität, kurz ZIT, bei der Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt am Main. Die Verbände arbeiten eng mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen und erstatten Strafanzeigen, wenn gewalttätige, rassistische oder diskriminierende Sprache verwendet wird. Dass die Sorge der großen Verbände begründet war, zeigte sich dann während der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland und den Olympischen Spielen in Paris. Nach Angaben des hessischen Justizministeriums hat die ZIT allein bis Juli 2024 mehr als 1000 Hasskommentare gemeldet bekommen und davon mehr als 800 strafrechtlich relevante Hasskommentare identifiziert, die sich allein auf das DFB-Team bezogen. Eine abschließende Auswertung sei derzeit in Arbeit, teilte die ZIT auf Anfrage des Weißen Rings mit. Bei den Olympischen Spielen in Paris registrierte die Athletenkommission des Internationalen Olympischen Komitees IOC mehr als 8500 gezielte Beschimpfungen gegen Athletinnen und Athleten sowie ihr Umfeld. Kapitel 3: Online-Hass in der Bundesliga. In der Fußball-Bundesliga entstanden zeitgleich mehrere Allianzen aus Justiz, Polizei und Fußballvereinen. In Bayern gibt es eine Kooperation des Bayerischen Fußballverbandes mit der Münchner Generalstaatsanwaltschaft. Einem Aufruf des Fußball-Bundesligisten VfL Bochum unter dem Motto »Wer hetzt, verliert« haben sich sämtliche NRW-Clubs der Bundesliga und zweiten Bundesliga angeschlossen. Sie kooperieren seit April 2024 mit der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen, kurz ZAK NRW, bei der Staatsanwaltschaft Köln. Ex-Bundesliga-Profi Andreas Lute, der seine aktive Profilaufbahn in diesem Jahr beim VfL Bochum beendete, saß bei der Auftaktveranstaltung auf dem Podium. Der Fußballer erlebte im Januar 2023 selbst, wie es sich anfühlt, das Ziel von Hass und Hetze zu sein. Der Torwart hatte mit dem 1. FC Kaiserslautern, bei dem er damals noch unter Vertrag stand, ein Spiel in Hannover gewonnen. Er selbst hatte mit guten Paraden in der Schlussphase maßgeblichen Anteil an dem Sieg. Eigentlich ein schöner Tag für Lute, doch es folgte kübelweise Hass. Lute twitterte damals: »Bekomme ganz widerliche Nachrichten von Hannover 96-Fans. Wusste gar nicht, dass Familien den Tod zu wünschen so in Mode geraten ist. Der Trend ist an mir vorbeigegangen.« Der Verein mit der größten Social-Media-Reichweite unter den an »Wer hetzt, verliert« beteiligten Clubs ist Borussia Dortmund. Der BVB hat bei Instagram 21 Millionen Follower, bei Facebook 15 Millionen und bei X, ehemals Twitter, fast 4,5 Millionen. Dortmund im August 2024. Im Besprechungsraum Berlin im 5. Stock der Geschäftsstelle des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund hängen großformatige Schwarz-Weiß-Fotos aus dem Jahre 1989. Eines zeigt den jubelnden Kapitän Michael Zorc. Auf einem anderen reckt Andreas Möller im BVB-Trikot den DFB-Pokal in die Höhe. Daneben steht lachend Norbert Dickel, der heutige Stadionsprecher des BVB. Mit Anfeindungen auf Social Media mussten sich diese drei ehemaligen Fußballprofis damals nicht beschäftigen. Heute steht das Thema sehr weit oben auf der Agenda des Vereins. Sascha Flegge ist Direktor Kommunikation beim BVB und betont: Ein entschlossenes Vorgehen gegen Hate Speech im Netz ist uns bei Borussia Dortmund enorm wichtig. Dank verschiedener Maßnahmen haben wir die Möglichkeit, die Verfasser von Hasskommentaren strafrechtlich zu verfolgen und unsere Spieler somit noch besser zu schützen. Auch mit Blick auf die Größe unserer Kanäle arbeiten wir weiter daran, unsere Kommentarspalten in den sozialen Medien so sauber wie möglich zu halten. Julian Bente aus dem Social-Media-Team und Syndikus-Anwältin Christina Rothenberger betreuen bei Borussia Dortmund das Projekt Wer hetzt, verliert. Rothenberger ist beim BVB zuständig für alle rechtlichen Belange auf und neben dem Platz. Sie erklärt: Wenn Kommentare oder Nachrichten im Netz nicht mehr bloß freie Meinungsäußerungen sind, können wir jetzt über dieses digitale System Anzeige erstatten. Wir wollen deutlich machen, dass es bei aller Emotion und Leidenschaft im Sport auch Grenzen gibt. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Wer hetzt, verliert, funktioniert so. Die Vereine dokumentieren die Fälle, machen Screenshots und sammeln alle verfügbaren Informationen zum Absender der Hassbotschaften. Diese Dokumente werden dann auf dem Computer einfach in einen Ordner geschoben und landen über eine Schnittstelle bei der ZAK. Dort überprüfen die Expertinnen und Experten die angezeigten Posts auf strafrechtliche Relevanz und leiten im Verdachtsfall Ermittlungsverfahren ein. Staatsanwalt Dr. Christoph Hebecker ist Sprecher der ZAK NRW und sagt: Insgesamt besteht ein sehr enger Austausch mit den beteiligten Vereinen. Konkrete Sachverhalte werden daher teils im Vorfeld einer Anzeigenerstattung auch telefonisch erörtert. Doch häufig gestaltet sich die Identifizierung der hinter den Kommentaren stehenden Personen schwierig, nicht zuletzt, weil die Polizei hierbei auf die Kooperation großer Plattformbetreiber wie Meta oder Google angewiesen ist. Nach Spielen des BVB werden die Vereinskanäle mit hunderten Kommentaren geflutet, besonders bei Niederlagen. Social Media Manager Julian Bente erklärt: Kritik an den Spielern ist völlig in Ordnung, aber sobald es ausfallend wird, reagieren wir. So traurig das ist, es wird gefühlt immer mehr. Mehr Kanäle, mehr Follower, mehr Hass. Besonders bedrückend: An Aktionsspieltagen der Deutschen Fußballliga gegen Rassismus oder Antisemitismus ist der Anteil von Hass und Hetze in den sozialen Netzwerken besonders hoch. Als Borussia Dortmund in der Saison 2022-2023 in Gladbach im Regenbogentrikot als Zeichen für mehr Vielfalt und gegen jede Form von Diskriminierung auflief und das Spiel verlor, folgten mehrere tausend negative bis beleidigende Kommentare auf der Facebook-Seite des BVB. Auf dem Bild, an dem sich die Leute damals abgearbeitet haben, war lediglich das Trikot zu sehen, auf dem die Logos der Sponsoren in Regenbogenfarben leuchteten. Bente erinnert sich: Das war wirklich krass. Stundenlang habe er an diesem Tag am Laptop gesessen und die übelsten Kommentare händisch ausgeblendet. Heute setzt der BVB zusätzlich zum menschlichen Community-Management des Social-Media-Teams auf die Hilfe einer KI, um die Masse der Kommentare auf den clubeigenen Kanälen zu sichten. Das Filterprogramm GoBubble durchsucht Instagram, Facebook und Twitter nach vorgegebenen Wörtern und Emojis und blendet anstößige Beiträge automatisch aus. Der Clou: Während der Kommentar für alle anderen ausgeblendet ist, wird dieser dem Verfasser weiter angezeigt. Bente erklärt: So fühlt er sich nicht dazu animiert, weitere Hasskommentare nachzulegen, wie es sonst nach dem Löschen erfahrungsgemäß passiert. Und noch etwas, erzählt Bente: Oft findet man Hass und Hetze auf unseren offiziellen und öffentlichen BVB-Kanälen, die wir im Social-Media-Team betreuen. Aber uns war es besonders wichtig, die Spieler beim Projekt Wer hetzt, verliert mit ins Boot zu nehmen. Denn wir wissen, dass sie in ihren Privatnachrichten noch sehr viel heftiger angefeindet werden als unter unseren öffentlichen Beiträgen. Christina Rothenberger informierte die Spieler von den Profis bis zu U17 über die Kooperation mit der ZAK in Köln. Das seien sehr gute Gespräche gewesen, in denen die Spieler offen erzählt hätten, welche Erfahrungen sie mit Hass und Hetze machen und wie sie damit umgehen. Und das sei sehr unterschiedlich, schildert Rothenberger. Eine Fußballmannschaft ist sehr divers. Das Team vereint Spieler vom 17- bis zum 35-Jährigen, vom Introvertierten bis zum Extrovertierten. Manche glauben, Hass auszuhalten gehöre im Profisport dazu. Andere nehmen sich das sehr zu Herzen und wieder andere bleiben den sozialen Netzwerken gleich ganz fern. Die Syndikus-Anwältin sagt: Wir wollen schon bei unseren Jugendspielern die Weichen stellen und sie dafür sensibilisieren, dass es keine Schwäche ist, darüber zu sprechen und dass Beleidigungen und Bedrohungen durch keine rote Karte, keinen verschossenen Elfmeter oder sonst wie zu rechtfertigen sind. Manchmal staunen Rothenberger und Bente über die Urheber der Hassnachrichten. Nicht wenige setzen sich sogar hin und schreiben eine E-Mail, teilweise mit Klarnamen. Bente und das Social-Media-Team beobachten, dass gerade nach Niederlagen der Mannschaft viel Hass und Hetze kommen. Und er fügt hinzu, es kommt auch nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus dem Ausland. Seit dem Projektstart von Wer hetzt, verliert im Frühjahr 2024 haben die beteiligten Vereine aus der ersten und zweiten Liga nach Angaben der ZAK NRW insgesamt 16 Anzeigen erstattet. In 10 Fällen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Von diesen 10 Ermittlungsverfahren wurden 5 eingestellt, da ein Beschuldigter nicht ermittelt werden konnte. In einem Verfahren konnte ein Beschuldigter ausfindig gemacht werden. Das Verfahren wurde an die örtlich zuständige Staatsanwaltschaft Bielefeld abgegeben. In den übrigen Verfahren dauern die Ermittlungen noch an. ZAK-Sprecher Herbecker erläutert. Tatvorwurf war zumeist Beleidigung, teils aber auch Bedrohung und Volksverhetzung. 8 der 16 eingegangenen Anzeigen hat Borussia Dortmund gestellt. BVB-Anwältin Christina Rothenberger sagt dazu, wir konzentrieren uns dabei auf Fälle, bei denen es uns realistisch erscheint, dass diese auch strafrechtlich verfolgt werden können. Manche Dinge seien zwar schwer erträglich zu lesen, hätten aber noch nicht die Hürde zur Strafbarkeit genommen. Während Bedrohungen oft klar einzuordnen seien, sei das bei Beleidigungen schon schwieriger, zumal die beleidigte Person laut § 194 im Strafgesetzbuch selbst einen Strafantrag stellen muss. Rothenberger sagt, es würde sehr viel vereinfachen, wenn wir das allein als Verein machen könnten, um die Spieler zu schützen. Eine rechtliche Hürde, die DFB und DOSB bereits an die Politik adressiert haben. Im Juni 2024 beschäftigten sich die Justizministerinnen und Justizminister der Länder mit dem Phänomen Hate Speech im Zusammenhang mit sportlichen Wettkämpfen. Die Justizministerkonferenz erkannte dabei eine Zunahme von Hass und Hetze, nicht nur im Bereich des Sports, sondern nahm, Zitat, mit Sorge eine gesamtgesellschaftliche Zunahme von rassistischen, antisemitischen oder sonstigen menschenverachtenden Beleidigungen zur Kenntnis. Zitat Ende, wie es in einem ihrer Beschlüsse heißt. Die Justizministerkonferenz bat deshalb Bundesjustizminister Marco Buschmann, FDP, bis zu ihrer Herbstkonferenz im November 2024 zu prüfen, Zitat, ob Beleidigungen, die einen rassistischen, antisemitischen oder sonstigen menschenverachtenden Inhalt haben oder von derartigen Beweggründen getragen sind, sogenannter Hate Speech, und damit die Grundwerte eines freiheitlich-demokratischen Gemeinwesens berühren, unabhängig vom Vorliegen eines Strafantrags verfolgbar sein sollten. Zitat Ende. Der Ball liegt jetzt also bei Bundesjustizminister Buschmann. Kapitel 4. Die Spitze des Eisbergs. Die Sportpsychologin Marion Sulpricio von der Deutschen Sporthochschule Köln geht davon aus, dass die Dunkelziffer bei von Hass und Hetze betroffenen Sportlerinnen und Sportlern sehr hoch ist. Als Geschäftsführerin von Mental gestärkt, einer Initiative zur psychischen Gesundheit im Leistungssport, hat sie am Psychologischen Institut der Sporthochschule direkt mit Betroffenen zu tun. Sulpricio sagt, wir sehen in der Praxis nur die Spitze des Eisbergs. Der Leistungsdruck im Spitzensport ist ohnehin sehr hoch. Gerade in der Sportwelt wird es leider immer noch viel zu häufig mit Schwäche assoziiert, sich zu outen und zu sagen, das hat mich sehr verletzt, das setzt mir zu, mir geht's nicht gut. Trainer und Betreuerinnen sollen von der Verletztheit möglichst nichts erfahren, weil Betroffene fürchten, dann nicht mehr aufgestellt zu werden. Sponsoren sollen es nicht wissen, weil sie abspringen könnten. Kurzum, es soll nicht öffentlich werden. Dabei sei die Wucht von Hass und Hetze im Leistungssport nicht zu unterschätzen. Sulpricio erklärt, früher haben einen die Fans von der Tribüne beschimpft oder mal einen bösen Brief geschrieben. Das waren punktuelle Ereignisse. In Zeiten von Social Media sind Hass und Hetze aber allgegenwärtig. Millionen Menschen können bösartige Kommentare zu Leistung, Aussehen oder Gewicht der Sportlerinnen und Sportler lesen. Das könne bei Betroffenen ein massives Gefühl der Ungerechtigkeit und Selbstzweifel auslösen. Bedrohungen seien eine weitere Form digitaler Gewalt. Die Sportpsychologin zählt auf. Depressionen, Essstörungen oder Angst. Die potenziellen Auswirkungen bilden eine breite Palette psychischer Erkrankungen ab. Die Krux ist, dass sie die Social-Media-Kanäle heute für ihre Karriere brauchen. Die können Sie nicht einfach ausschalten. Da geht es schlicht auch um Reichweiten und Verdienstmöglichkeiten. Viele Sportlerinnen und Sportler halten über Social Media Accounts Kontakt zu ihren Fans und bauen sich selbst als Marke auf. Kapitel 5: Auf der Suche nach Auswegen. Wenn der Sport ein Spiegel der Gesellschaft ist, dann wird hier deutlich, dass sich gesellschaftlich etwas massiv verschoben hat. Dr. Daniel Nölleke ist Juniorprofessor an der Deutschen Sporthochschule in Köln und forscht zu Online-Hass im Leistungssport. Er sagt: Es ist sehr offensichtlich, dass da Grenzen verschoben worden sind in Bezug auf Hass und Hetze, auch weil es so vorgelebt wird von den populistischen Politikerinnen und Politikern, weil immer seltener zwischen Fakten und Meinungen getrennt wird, weil es schnell heißt, das ist Cancel Culture oder hier wird meine Redefreiheit eingeschränkt, sobald etwas gegen Hassrede gesagt wird. Dabei spiele die vermeintliche Anonymität im Internet gar nicht die entscheidende Rolle. Nölleke weiß, die Leute machen das sehr oft unter ihren Klarnamen. Fußballer Andreas Lute sagte in einem Interview mit dem SWR: Ich glaube schon, dass man eine Grundhaltung haben muss, dass das in unserer Gesellschaft niemals normal sein darf. Zum Auftakt der Allianz Wer hetzt, verliert in Bochum sagte er: Ich bin schon der Meinung, dass man Kritik an mir üben darf und ich als Person des öffentlichen Lebens das zu akzeptieren habe. Aber sobald es konkrete Drohungen gegen das Leben von mir oder meiner Familie betrifft, dann ist eine Grenze überschritten. Er selbst habe die Kommentarfunktion unter seinen Social-Media-Beiträgen abgeschaltet, wenn es mal wieder zu heftig wurde. Peter Schmidt vom Deutschen Leichtathletikverband sagt: Die einen gehen aktiv gegen Diffamierung vor, wie Malaika Mihambo. Andere holen sich eine Beratung über den Verband und wieder andere ignorieren die Posts. Die Spielergewerkschaft VDV hat, so erzählt es Geschäftsführer Ulf Baranowski, aufgrund zahlreicher Hinweise von Spielern unterschiedliche Hilfsangebote entwickelt, von der Rechtsberatung über psychologische Unterstützung bis zu Präventionsschulungen. Ein ernüchterndes Fazit zog Ex-Bayern-Trainer Julian Nagelsmann damals im April 2022 bei der Pressekonferenz angesichts der 450 Morddrohungen gegen ihn und seine Mutter. Natürlich könne man das alles anzeigen, aber da werde er nicht mehr fertig. Er lösche diese Kommentare einfach blockweise. Fußballerin Svenja Huth hat sich mittlerweile, für viele völlig überraschend, aus der Frauennationalmannschaft zurückgezogen. Die Zeit, so wird sie in einer Mitteilung des DFB zitiert, war, Zitat, sowohl körperlich als auch mental herausfordernd sowie kräftezehrend, sodass ich für mich zu dem Entschluss gekommen bin, meine Karriere in der Nationalmannschaft zu beenden. Zitat Ende. Sie spielt weiter in der Bundesliga für den VfL Wolfsburg. Eishockey-Profi Moritz Müller hat den Verfasser der bedrohlichen Nachricht angezeigt. Der Redaktion des Weißen Rings sagte er: Man ist ja doch einiges gewohnt und hat schon einiges gelesen über sich selber, aber das war für mich auf jeden Fall nochmal eine Grenze, die dort überschritten wurde. Das hat mich schon erschüttert. Werder Bremen hat den antisemitischen Hassbeitrag gegen die Spielerin Sharon Beck selbst öffentlich gemacht. Auf Anfrage der Redaktion des Weißen Rings teilte der Verein mit: Wir haben das Vorgehen intern und gemeinsam mit der Spielerin diskutiert und den Entschluss gefasst, den Post unzensiert abzubilden, um zu zeigen, was Jüdinnen und Juden in Deutschland aktuell an antisemitischem Hass erleben müssen. Die Veröffentlichung des Absenders sollte eine abschreckende Wirkung erzielen. Sharon Beck selbst sagte: Leider ist es nicht das erste Mal, dass ich für meine Herkunft angefeindet worden bin. Ich bin dem Verein, allen Verantwortlichen und Fans unglaublich dankbar für diese herzergreifende Unterstützung. Das bedeutet mir und meiner Familie sehr viel. Nach den rassistischen Angriffen auf den Leichtathleten Owen Ansah hat sich auch der Deutsche Leichtathletikverband der Kooperation mit der Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt am Main angeschlossen. Der Schutz der Athletinnen und Athleten vor Diffamierung, Rassismus und persönlichen Beleidigungen sei dem Verband besonders wichtig, sagt DLV-Mediendirektor Peter Schmidt. Und Owen Ansah selbst? Dem ARD-Mittagsmagazin sagte der deutsche Rekordsprinter, ihn beschäftigen die rassistischen Beleidigungen wenig. Ich lese mir das gar nicht erst durch. Ich konzentriere mich in meinem Leben sowieso nicht auf die negativen Sachen. Und doch, fügte er hinzu, Ich würde mir wünschen, dass die Leute, die das schreiben, einfach damit aufhören und dass sie ihre gerechte Strafe dafür bekommen. Dass es sich lohnt, Hassbotschaften anzuzeigen und Verfasser ausfindig zu machen, vielleicht auch nur zur Abschreckung anderer, zeigen Beispiele der beiden Fußballnationalspieler Antonio Rüdiger und Benjamin Henrichs. Antonio Rüdiger wurde im Internet rassistisch beleidigt und wehrte sich mit Hilfe seines Vereins Real Madrid juristisch gegen den Verfasser der Hassbotschaften. Der Mann hatte unter verschiedenen Pseudonymen in der Online-Ausgabe der spanischen Fußballzeitung Marca rassistisch gegen den Spieler gehetzt. Spanische Behörden ermittelten den Verfasser. Ein Gericht verurteilte ihn zu einer 8-monatigen Bewährungsstrafe. Real Madrid bedankte sich in einer Mitteilung über den Fall bei den Fans, die Kommentare entdeckt und den Behörden sowie dem Verein gemeldet hatten. Benjamin Henrichs von RB Leipzig hat rassistische Angriffe und Nachrichten der Kategorie »Ich werde dich und deine Familie finden« erhalten, wie er selbst bei TikTok öffentlich machte. Besonders die Sprachnachrichten hätten ihn hart getroffen, erzählte Henrichs dem YouTuber Bilal Kamari, weil er da realisiert habe, dass das echte Menschen sind, die ihn da beleidigen und keine Maschinen. Einen Verfasser von rassistischem Hass zeigte Henrichs an. Der 19-Jährige hatte den Sportler auf dessen Instagram-Kanal beleidigt. Der junge Mann zeigte sich vor Gericht reumütig. Der Richter stellte das Verfahren im November 2023 gegen die Zahlung von 400 Euro an ein christliches Hospiz ein. In einem weiteren Fall wählte Henrichs einen anderen, eher ungewöhnlichen Weg. Er recherchierte, so erzählte er es auf YouTube, mit Teamkollegen die Telefonnummer der Familie des erst 16-jährigen Hasskommentators und rief kurzerhand den Vater an und fragte: »Weißt du, was dein Junge im Internet macht? Weißt du, was der mir schreibt?« Henrichs las ihm die Nachricht vor. Der Vater sei geschockt gewesen und habe sich für seinen Jungen geschämt. Der Mann habe seinen Sohn von der Schule abgeholt. Am Telefon entschuldigte sich der Junge kleinlaut bei Henrichs. »Ich habe ihm gesagt, schämst du dich nicht? Dein Vater schämt sich für dein Verhalten.« Der Junge, der im Internet so deutliche Worte voller Hass gegen Henrichs gefunden hatte, habe im persönlichen Gespräch am Telefon kein Wort mehr rausgebracht. Ein Text von Christoph Klemp, gesprochen von Robert Warren. Weitere Reportagen und Recherchen gibt es kostenlos auf unserer Webseite forum-opferhilfe.de. Transparenzhinweis: Der Autor ist freier Journalist in Münster und schreibt regelmäßig für die Redaktion des Weißen Rings. Für seine journalistische Arbeit wurde er unter anderem ausgezeichnet mit dem Ernst-Schneider-Preis und dem Journalistenpreis Münsterland. Von 2020 bis 2022 hat Klemp für Borussia Dortmund auf freier Basis Newsletter verfasst.